Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Review-Podcast-Formats. Lang, lang ist es her, dass wir zuletzt hier auf der Bühne standen oder besser gesagt, dass ihr uns hier akustisch wahrnehmen konntet, zumindest was die Flashback-Podcasts angeht. Wir hatten immer wieder extrem viel zu tun. Haben es gerade so hingekriegt, die Raw- und Pay-Per-View-Sachen aufrechtzuerhalten. Jens hatte viel zu tun, Marvin hatte ganz, ganz viel zu tun und ich hatte auch extrem viel um die Ohren. Jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, der Staub hat sich gelegt und deswegen versuchen wir einfach mal, dieses Flashback-Format wieder aufleben zu lassen. Heute geht es um eines der ich will nicht sagen berühmtesten, aber vielleicht berüchtigsten Großereignisse der WWF-Geschichte, der zumindest der 90er Jahre, kann man sagen. Wir sprechen heute über WrestleMania 93, besser gesagt aus dem Jahr 1993. Es war WrestleMania Nummer 9 und ihr habt ihn eben schon kurz schmunzeln gehört. Mit an meiner Seite heute der Mitbegründer der Flashback-Podcasts, der Nexus 3D, der Marvin.
Ja, wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer. Schön, dass wir das jetzt hier wieder machen können und ihr uns zuhört.
Ja, wir wissen ja auch gar nicht genau, wann wir es überhaupt veröffentlichen. Müssen wir mal schauen. Heute ist Montag. Ach, heute ist ja schon Montag. Nee, doch, heute ist Montag.
Genau, wir müssen können ja gucken, einfach mal sagen, die Sendungen werden vorab aufgezeichnet. Es ist keine Live-Show.
Das wissen die ja auch. Auch die Pay-Per-View-Preview. Ach, da müssen wir ja noch die Pay-Per-View-Preview machen. Ah, das wird ja wieder eine volle Woche. Irgendwie genau. Kriegen wir schon hin. Wird schon laufen.
Aber es ist ja das Schöne, dass wir eben zeitlich unabhängig sind und.
Ja, aber wir sind ja unseren Usern verpflichtet und jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen, und das ist ja noch eine viel höhere Bürde, als wenn wir irgendwelche geschäftlichen Verpflichtungen hätten. Bla bla bla. Wohl. Nein, wir haben es eben schon angesagt oder angedeutet in der Anmoderation. Wir wollen diese Flashback-Geschichte wieder aufgreifen. Wir müssen mal gucken, wie wir es künftig hinbekommen. Also der ursprüngliche Plan sah ja vor, dass wir die Raw-Shows Show für Show durchgehen. Das haben wir auch zu Anfang so hinbekommen. Es ging auch ganz gut, weil das ja nur eine Dreiviertelstunde Stunde zu Beginn noch war. Aber da kommen wir schlicht kaum hinterher. Das mussten wir uns so eingestehen. Neben dem, was wir hier sonst noch bei Wrestling-Infos auf dem Zettel haben, kriegen wir es in dieser Form so wohl nicht mehr hin. Wir werden künftig deswegen das so angehen, dass wir uns durch die WWF Großveranstaltung durchkämpfen. Ich glaube, als nächstes, weiß ich, war nach WrestleMania King of the Ring oder SummerSlam.
Genau, nee, King of the Ring,
genau. Das wird dann die nächste Geschichte sein und wir werden dann versuchen, die Raw-Ausgaben, die vorher stattfanden oder generell was Storyline-mäßig so vorher stattfand, so ein bisschen zusammenzufassen. Und
genau, also ich werde die Shows auch auf jeden Fall schauen. Du, wenn du Zeit hast, auch. Also ich hatte ja eh das Projekt mir vorgenommen, eben dann die ganzen alten Shows aufzuarbeiten und ich werde mir die auf jeden Fall anschauen, aber wir schaffen es einfach zeitlich nicht, dann jedes Mal dann einen Podcast zuzumachen, gerade eben, weil Andi ja auch dann sehr involviert ist in den anderen Podcasts, dann Raw und Pay-Per-View, von daher ist das, glaube ich, auch besser so, wenn wir das dann einfach zusammenfassen, die Großveranstaltung dann besprechen.
Ja. Das denke ich auch. Und so ist man ja auch immer auf dem Laufenden, zumindest was so die Storyline-Entwicklung angeht. Und seien wir ehrlich, wenn es rein um den Informationsgehalt der Ausgaben geht, da kann man auch mal drei Raw-Ausgaben innerhalb von 5 Minuten zusammenfassen. Das ist von der Quintessenz meistens dann ausreichend. Gut, dann versuchen wir doch mal ganz kurz, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was im Vorfeld dieser WrestleMania geschah. Also das ist auch bei unseren Raw-Ausgaben meines Erachtens nachher nicht mehr so deutlich rübergekommen. Die letzten 2 oder 3 Raw-Ausgaben vor Mania, ich meine es waren 2, fielen ins Wasser. Also es drehte sich in erster Linie alles, da kannst du mich auch gerne gleich noch ergänzen, um die beiden Main-Fäden, einmal Yokozuna gegen Bret Hart, die mehr oder weniger entspannt vor sich hin lief. Wobei, da wird Marvin gleich noch vielleicht, wenn du noch was dazu ergänzen kannst, noch was dazu sagen. Interessant, im Vordergrund zumindest, so habe ich die Raw-Ausgaben gesehen, war tatsächlich die Fehde zwischen Hulk Hogan und dem Friseur.
Also in den Weeklies war es quasi das eigentlich so, wurde das quasi als Main-Event aufgebaut. Wir hatten natürlich auch Einblicke auf die Fehde zwischen Bret Hart und Yokozuna, aber das stand zumindest bei Raw eben nicht im Vordergrund.
War das überhaupt eine richtige Fehde im eigentlichen Sinn? Also, Yokozuna gewinnt den Rumble und hat ein Titelmatch bekommen.
Genau,
Also,
stimmt, genau,
viel
ja.
mehr war da ja gar nicht, dass sie irgendwie aneinander geraten wären oder so ähnlich. Also.
Nee, also vielleicht bei Superstars, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber zumindest bei Raw nicht, nee.
Nee.
Nicht direkt.
Und es war wirklich faszinierend, was man, hast du ja auch schon angedeutet, bei den Weeklies, insbesondere bei Raw und auch bei Superstars, aber in erster Linie bei Raw tatsächlich, für Energie aufgewandt hat und an inszenierischer, egal, an Aufbaukunst aufgewandt hat, um die Sache mit Hogan, Beefcake und den Money Inc. Leuten zu inszenieren. Da gab es dann ja auch noch eine üble Attacke. Ich habe mir das noch ein paar Mal in Wiederholung angeguckt, wo IRS dem guten Beefcake den Koffer mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob er das danach bearbeitet hatte, aber das klang schon ziemlich dumpf, was er da einstecken musste. Sah
Ja,
fies
allerdings.
aus.
Genau, aber es drehte sich halt zu der Zeit alles um die Rückkehr von Hulk Hogan. Ich meine, wir hatten das ja auch in den vergangenen Flashbacks da eingehend analysiert, dass als dann Hulk Hogan als Retter auf die Bühne kam, der irgendwie Beefcake aus seinem Elend gezogen hat, ihn quasi vor dem sicheren Tod gerettet hat, stand vor den Scherben seiner Existenz. Genau, und dann jetzt, es drehte sich alles um Hulk Hogan, und wer dann denkt bei dieser Show, dass andere Aspekte im Vordergrund stehen, den muss ich leider enttäuschen.
Ja, Hogan war seinerzeit, wie es in den 80ern war und dann auch später bei WCW, ja, da war es ja noch ein bisschen anders. Ja, das Maß aller Dinge gewissermaßen. Man hat wirklich nochmal versucht, ihn nach dieser ja unschönen Aktion von wegen zu große Muskelberge, nachdem er, wo er auch ein bisschen dann auch vom Spotlight verschwand zunächst, ihn nochmal ganz groß 1993 general überholt mit, ich sag mal, etwas schlankerer Figur und überschaubareren Muskeln, nochmal groß in Szene zu setzen. Das war wirklich nochmal das letzte Aufbäumen, hätte ich beinahe gesagt, wo Vince es nochmal wissen wollte, mit Hulkamania jetzt erst recht, so ungefähr, ne? Gut. Du bist noch da, Marvin, oder?
Ich bin noch da, ich bin
Alles
noch da.
klar, dann bin ich beruhigt. Dann würde ich sagen, das so zu den Hauptfäden. Der Rest, da können wir während der einzelnen Matches dann drauf eingehen,
Genau,
denke ich mal,
richtig.
ne? Ja, ich muss eine Sache noch vorausschicken. Marvin und ich haben WrestleMania 9 schon vor ein paar Wochen mal versucht, review-technisch einzubuchten. Hatten da eben das Problem, dass wir es zeitlich nicht geschafft haben. Das heißt, die Show haben wir beide vor einigen Wochen geschaut. Eben haben wir es uns nochmal angeguckt, damit wir nochmal die richtigen Eindrücke bekommen. Gerade Marvin hat sich da professionell eben nochmal vorbereitet.
Seitenweise Notizen geschrieben.
Und es sagt vielleicht auch viel über diese WrestleMania aus, dass als Marvin und ich gestern sagten, so, wir versuchen es einfach nochmal Montag mit der Aufnahme, dass ich dachte, ja, wird doch kein Problem sein. Show haben wir ja geguckt, dann kann es ja schnell losgehen. Ich saß eben davor, wie der Ochs vom Berg, weil alles, was ich gesehen hatte, war schon wieder weg. Also jetzt nicht total weg, aber ich weiß nur, dass es eine relativ, ich sag mal, durchwachsene Show war. Aber ich hatte bis auf ein, zwei Finishes, klar, den Main Event, da weiß jeder noch Bescheid. Aber ansonsten wusste ich teilweise gar nicht mehr, wie die Matchausgänge waren, weil es einfach eine so durchschnittliche Wrestling-Show war, dass ich mir wirklich die ganzen Finishes nochmal angucken musste, um wieder zu merken, ach ja, so ging es ja aus.
Genau,
Erschütternd.
ich glaube, da hat einfach das Verdrängen, da ist dann eingetreten bei dir. Das war wahrscheinlich auch besser. Also, es war eine unterirdische Show. Und allein das Wrestling auch war nicht gut. Größtenteils nicht gut. Wenn überhaupt, das Optimum war meiner Meinung nach wirklich solide. Dass man da, das werden wir gleich auch im Opener dann haben. Obwohl ich tatsächlich das zweite Match dann doch noch ansprechender fand, aber da können wir dann eben gleich reinkommen. Genau, aber du hast recht, da ist sehr viel passiert, sehr viel auch miserables Booking, also da ist ganz, ganz viel schiefgelaufen. Ich finde auch, also diese Show ist wirklich prädestiniert dafür, um zu schauen, was ist passiert, was ist schiefgelaufen zu dieser Zeit, Warum hat die WWE zu dieser Zeit an Beliebtheit verloren und hat sich dann so da auch heruntergewirtschaftet? Das begann ja dann schon so in der Zeit. Von daher ist diese Show wirklich da ein Paradebeispiel.
Du hast es ja schon gesagt, solide ist ein sehr gutes Stichwort, um dann auch zum Opener zu kommen. Man kann wohl sogar sagen, dass die ersten beiden Matches stellenweise vielleicht auch schon etwas mehr als solide waren. Also fangen wir mal an mit dem Opening Match. Es ging um die WWF Intercontinental Championship zwischen dem Titelträger Shawn Michaels und dem bis dato, wird immer wieder betont, noch ungeschlagenen Tatanka. Manchmal macht er auch bei WrestleMania bei irgendwelchen Battle Royals mit, aktuell. Da haben wir ihn ja dieses Jahr auch gesehen.
Genau.
So, Hintergrundgeschichte in diesem Fall war, pardon, ja unter anderem, dass sich Shawn Michaels mit der bezaubernden Sensational Sherry so ein bisschen ja, verkracht hatte. Ging das sogar bis zum Royal Rumble zurück, wo er sie als Schutzschild benutzte gegen Marty Jannetty. Und sie dann durch den Spiegel auch gekracht. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Den Rumble 93 haben wir ja auch in der Review gehabt. Und da hing Sherry, glaube ich, auch bei Marty Jannetty mit am Ring
Genau,
letzten
Hauptsache
Endes.
gegen Shawn Michaels.
Genau. Und in diesem Fall lief Shawn Michaels auch mit weiblicher Begleitung ein. Aber mit Luna Vachon. Die Kommentatoren haben auch gesagt, ja, wer ist denn das? Die kennt man ja gar nicht. Sie sah eigentlich aus wie immer, mit so schön an den Seiten kahl geschoren und einem irritierten Gesichtsausdruck immer, wenn sie in die Kamera guckte.
Und ganz, ganz seltsamen Geräuschen.
Ganz
Oh,
interessante
was?
Akustik,
Ja.
genau. Ja, Tatanka kam wie immer an den Ring hüpfend und ja, dann ging's los. Das Match dauerte 18 Minuten. Marvin wird dazu gleich noch ein bisschen ausführlicher was sagen können. Irgendwie habe ich einen Kratzen im Hals, pardon. Und als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, gut, vielleicht ein bisschen zu lang, vielleicht ein bisschen zu viele Haltegriffe und Chop-Phasen. Geworkt war es aber, fand ich richtig gut. Gerade Shawn Michaels hat gezeigt, dass er einer der besten Wrestler auch schon zu der damaligen Zeit war. Er wurde dann ja nachher im Laufe der Zeit immer auch noch stärker. Aber das Match war, ja, es war gut. Nicht überragend und trotzdem mit dem zweiten Match schon das mit Abstand stärkste Match des Abends.
Genau, du hast es gesagt. Also, wir können dankbar sein, dass wir Shawn Michaels in diesem Match hatten. Also, sonst wäre das eine Katastrophe geworden. Man hat eindeutig gemerkt, dass Tatanka kein 18-minütiges Match auf die Beine stellen kann. Also, es wurde sehr deutlich, dass er sehr limitiert ist und nur diese Squash-Matches drauf hat, wo er dann da seine Moves und seinen Tanz da aufführen kann, um dann da den Sieg einzustecken. Aber hier hat man gesehen, das ist gar nichts. Also Shawn Michaels hat wirklich sich den Arsch abgesellt, hat wirklich auch jeglichen Move und auch jeglichen Missglück-Move, da gab es leider auch einige von, dafür Tatanka trotzdem gut aussehen lassen. Also ich erinnere mich da vor allem eben an einen Sunset Flip, den Tatanka wie so ein unbeweglicher Bolzen, dann ist er einfach, sollte er den halt nehmen und beziehungsweise auch ausführen, aber er ist einfach auf Shawn Michaels draufgefallen. Das war also wirklich, er stand da und hatte, glaube ich, gar keine Ahnung, wie er da irgendwie ansatzweise da auch den Move ausführen soll. Also wirklich unbeweglich und HBK, ich glaube, der hatte wirklich dann auch zwischendurch keine Lust mehr. Es saß dann, was war so ein Top-Rope-Move? Da sollte er irgendwie, ich glaube, Shawn Michaels einfach wie mit einem Slam runterwerfen. Man sah richtig so dieses entnervte Gesicht, weil sich Shawn Michaels quasi selbst auf ihn positionieren musste, damit, ich glaube, es war ein Armdrag oder so, den dann Shawn Michaels ausgeführt hat, aber Tatanka hatte gar keine Ahnung und wirkte da wirklich wie so total fehl am Platz und Shawn Michaels war, glaube ich, zwischendurch ziemlich genervt. Genau, das ging halt leider 18 Minuten und im Vergleich war es ein solides Match. Wirklich, also wie du auch sagst, die ersten ungefähr halbe Stunde, 45 Minuten kann man sich wirklich angucken, wenn man solides 90er-Jahre-Wrestling sehen möchte. Aber danach muss man ausschalten. Also danach. Genau, und hier aber war eben vieles auch nicht Gold, was glänzt. Und dann hatten wir dann eben auch unser erstes Fuck-Finish. Eben weil dann Genau, Tatanka wurde, nee, wie war's? Genau, er hat gewonnen via Countout.
So wurde es zumindest von Finkel angesagt, letzten Endes, ne?
Genau, auch wenn es eigentlich mehr oder weniger eine Disqualifikation war.
Genau, am Ende war es dann ja so, dass beide außerhalb des Rings waren. Michaels wollte, glaube ich, vom Apron auf Tatanka hüpfen. Der ist ausgewichen. Michaels knallte dann mit dem Kopf gegen Apron oder gegen die Treppe. Hat dann irgendwie in Geistesgegenwart reagiert, den Schiedsrichter an den
Genau.
Füßen rausgezogen. Der hätte eigentlich in dem Moment sofort die DQ
Ja, das war auch
raushauen müssen,
seltsam. Ja,
hat's
genau.
aber nicht gemacht. Dann ging es im Ring weiter, dann kam der Fallaway Slam von Tatanka, der setzt das Cover an und dann sagt der Ref, ach ja, übrigens Countout. Völlig gestörtes Finish. Also
Genau, dann hat er einfach die Glocke läuten lassen. Und hier an dem Match, aber auch an den späteren Matches, hat man einfach gemerkt, dass die WWE einfach nicht, oder WWF dann eben einfach nicht wusste, wohin, auch mit den Wrestlern. Man wollte beide irgendwie nicht schlecht darstellen. Gerade mit Tatanka hatte man ja ursprünglich auch viel vor. Das ist ja dann auch relativ schnell, hat man das aufgegeben. Aber man merkte einfach, man wollte beide nicht schwächen. Aber eben auch Tatanka unbedingt den Sieg geben. Das hat dann auch in den Folgematch den meisten dann mehr oder weniger metaphorisch gesprochen das Genick gebrochen. Weil ja, wir nichts Halbes und nichts Ganzes bekommen haben. Hier, genau, dann diese komische Countout-DQ, das war sehr seltsam. Und ja, das hat dann 18-minütiges Match. Also ich bin froh, dass Shawn Michaels den Titel behalten konnte. Alles andere wäre, glaube ich, dramatisch gewesen, weil ich meine, da wurde ja auch Grundstein für eine Fehde gelegt, die sehr interessant ist. Also im späteren Verlauf der Show. Genau, aber ja, also es war kein gutes Match, aber im Vergleich war es trotzdem dann doch solide, was denn uns erwartet, noch Schlimmeres.
Ja, Meltzer hat dem Ding 3,5 Sterne gegeben, was mir auch ein Ticken zu hoch war
Ja,
letzten
auf jeden
Endes.
Fall.
Ich fand 3 absolut wohlwollend, also
Genau, das ist wohlwollend, ja.
weil es eben auch von Shawn Michaels, du hast es, finde ich, sehr, sehr schön auch zusammengefasst, gerade diesen Top Rope Sunset Flip. Da hat ja Tatanka sowas von gebotscht, was das
Das
Ding
war
angeht,
nichts,
ne?
ja.
Ja, und das darf eigentlich so nicht sein. Und da hat man eben, du hast es auch so schön gesagt, Tatanka angemerkt, dass er diese 18-minütigen Matches, wo du ja auch Choreografie richtig drauf haben musst, wer macht wann was, wer steht wann wo, dass er da einfach so weit nicht war, trotz aller Overness, die ja damals wohl noch da war. Also ich fand ihn nie so toll. Aber
Aber er kam zumindest beim Publikum gut an.
genau, richtig.
Das, ja.
Ich habe mich noch gefragt, Sherry ist ja nicht mit Tatanka eingelaufen. Die kam irgendwann im Match doch rein und hat da rumgestanden.
Genau, ja, oder ich bin jetzt nicht sicher, ob sie schon zu Beginn, also nicht mit ihm auf jeden Fall, aber zu Beginn, glaube ich, kam sie schon, als
Ach so.
Luna Vachon schon dann auch am Ring war. Genau, und dann kam es ja nach dem Match dann eben zum Brawl der beiden Damen, die sich ja immer während des Matches auch immer wieder dann so einen Stare-Down geliefert haben. Und genau, dann kam Brawl und Tatanka hat dann eben dann sozusagen den Save gemacht, indem er dann Sensational Sherry da weggezogen hat, beziehungsweise dann mit ihr die Halle, Luna Vachon ist dann weggelaufen und er hat dann mit ihr die Halle verlassen.
Genau, er hat dann sein Tomahawk-Siegesfeier unterbrochen, hat dann kurz rübergeguckt, dann ist sie weggelaufen, die gute Luna, und er ist dann Arm in Arm mit Sherry backstage gegangen. Ja, also wenn man das so machen will, beide nicht schwächen möchte, ist das ja auch vollkommen okay. Aber dann sollte doch zumindest klar sein, wie man es dann über die Bühne
Genau,
bringt.
man merkte einfach, dass es quasi wirklich hin und her gerissen und daraus eben Booking-Desaster geworden
Ja.
ist. Das ist.
Dann soll er eben die DQ aussprechen, ist doch gar kein Problem, aber dann soll er es eben auch DQ nennen. Und wenn es ein Countout ist, dann soll er eben ein Countout machen, aber nicht ein Countout durchzählen, dann den Fallaway Slam noch ansetzen. Also völlig gestört. Also als ob der Referee auch nicht so genau wusste, was er jetzt überhaupt
Ja.
hier machen soll. Also.
Würde mich nicht wundern, was da noch so alles kam. Also das war ja sehr verwirrend. Aber vielleicht noch ein positiver Aspekt, den wir anfangs gar nicht genannt haben. Also das Kommentatorenteam bestand aus Jim Ross,
Ach ja,
dem,
Debüt,
genau,
genau.
das war sein Debüt, aus dem wunderbaren Macho Man und dann Bobby the Brain Heenan. Das war eine ganz großartige Kombination. Und das war ja alles, das fand ja im Caesars Palace statt. Das wurde ja dann im Stile von des alten Roms dann gehalten. Und herrlich, was man in den 90er Jahren dann, gut, war dann eben so zirkusähnlich, mich noch nie angesprochen, aber da hat man dann scheinbar als Unterhaltungswert bei einer Wrestling-Show gefunden, dass man dann verschiedene Tiere auch mit einlaufen lässt. Und dann haben wir da zu, ich glaube, 8 Minuten ging da die Eröffnungsshow, dann einen Strauß gesehen, einen Elefant, Adler und Bobby the Brain Heenan kam dann ängstlich auf einem Kamel eingeritten.
Ja, falsch rum.
Genau, falsch rum, um dann eben seine Angst nochmal zu symbolisieren. Und es war lächerlich, aber lächerlich herrlich. Also es war wenigstens unterhaltsam. Besser auf jeden Fall als dann Hulk Hogans spätere Sachen. Genau, und da aber auch während des Matches einfach unglaublich unterhaltsame Chemie zwischen denen. Dann Jim Ross als Face, der dann irgendwie versucht hat, da die Waage zwischen den beiden zu halten. Und Macho Man sowieso grandios und Heenan ein ganz großartiger Heel-Kommentator.
Ja, das schön, dass du es noch angesprochen hast, sonst ich hätte es tatsächlich jetzt untergehen lassen aus Versehen. Die drei haben eigentlich keine Fehler gemacht, muss man sagen.
Nee, sie haben sich größte Mühe gegeben.
Bei jedem Match saß das. Deswegen durfte der Macho Man ja auch in einer Sänfte an den Ring getragen werden und Weintrauben dabei essen. Das passte schon alles. Gut, danach gab es ein Interview mit den Steiner Brothers, die auch das nächste Match des Abends hatten. Das zweite Match war ein Tag Team Match. Die von mir immer hochgeschätzten Headshrinkers, Samu und Fatu mit Afa, die haben früher auch immer vor dem Match dann irgendwelche halben Hähnchen noch aufgegessen und solche Geschichten.
Wirklich? Echt?
Ja, musst du mal dir die alten Weeklys angucken. Bei Superstars haben sie dann irgendwie noch zu dritt am Ring so ein Hähnchen da verputzt. Manchmal war es vielleicht sogar roh, ich weiß es nicht, aber das war. Fand ich immer sehr großartig. Sie mussten eben gegen die Steiner Brothers antreten. Die Steiner Brothers damals unglaublich over, waren auch relativ frisch erst in der WWF dabei. Und ein Match zwischen den Headshrinkers und den Steiner Brothers, da weiß man ungefähr, was einen erwartet. Viel an unterschiedlichen Suplessen erwartet einen da. Also gerade die Steiners hauen da ja alles raus, was geht. Insbesondere Rick oder wer ist Big Papa Pump? Rick oder Scott?
Ach Gott,
Verdammt nochmal. Jetzt kommt ja
ja,
durch den Tüdel.
jetzt schaue ich wenn mal
Müssen wir
nach.
mal nachgucken. Also der ist ja, also der haut ja nur Suplex 1, 2, 3 in allen möglichen Variationen raus. Ich meine, es ist Scott. Aber wir
Ja,
werden
doch.
das klären.
Ich
Doch,
hatte
es
echt.
ist Scott.
Ja,
Es
Scott.
ist Scott. Genau. Und bei den Headshrinkers weiß man, da kommen Headbutts in allen Variationen und Headbutts sollte man gegen die Headshrinkers eigentlich nie ansetzen, zumindest nicht als Offensive-Move, weil da wurde auch in diesem Match deutlich, ist der Attackierende meistens dann schnell in der Defensive, weil er tut sich bei dem Headbutt mehr weh als den Headshrinkers. Die machen sowas gerne auch mal, um sich aufzuputschen. Das Match war ein grundsolides Tag-Team-Match. Einige extrem stiffe Moves waren dabei, auch relativ zu Anfang eine ganz üble Clothesline, die ordentlich heftig aussah. Da wird Marvin gleich was zu erzählen. Vollkommen verbotscht, aber das Finish. Meine Fresse! Der Frankensteiner, ich weiß nicht, welcher Headshrinker in die Seile ging. Scott, dieser Frankensteiner ist ja ein, ja, was ist das überhaupt? Scott springt gegen einen aus dem Seil kommenden Gegner hoch, macht eine Kopfschere und schleudert ihn quasi Salto vorwärts auf dem Boden, so ungefähr. Irgendwie hat Scott ihn nicht richtig zu fassen gekriegt. Scott war schon auf dem Boden und dann macht der Headshrinker eine Rolle vorwärts quasi auf den am Boden liegenden Scott rauf. Die Kommentatoren haben alles versucht, das so rüberzubringen wie, oh, he got him with the Frankensteiner. Man hat auch gesehen, wie sich Scott richtig geschämt hat, als er dann nach diesem Move auch das siegbringende Cover durchgesetzt hat. Aber die Steiner Brothers haben nach 15 Minuten gewonnen. Ordentliches Tag-Team-Match, bis auf eben das extrem verbotschte Ende, ohne überragend zu sein.
Genau, du hast es gut zusammengefasst. Ich sehe es noch ein bisschen kritischer. Also ich bin erstmal ein großer Fan von den Steiner Brothers. Ich liebe die beiden, weil die eben wirklich auch einen sehr stiffen Stil pflegen und dann dementsprechend auch echt schon gute Matches auch bei Raw dann auf die Beine gestellt haben. Hier, das war so grundsolide, aber es gab dann doch, also ich weiß nicht, vielleicht stimmte die Chemie auch einfach zwischen den Vieren nicht so ganz. Da hatten sie ja nämlich auch oft während des Matches einige Botches. Da erinnere ich mich. Da war dann eben ein Move beispielsweise, da saß ich glaube, Scott war es, keine Ahnung, bin mir jetzt nicht sicher, Scott auf den Schultern von den Headshrinker, eines der Headshrinker. Und dann sprang der andere Headshrinker auf ihn drauf und quasi auf den Schultern sollte er ihn zum Power Slam nehmen, also nehmen und dann auf den Boden werfen. Das sah auch mehr schlecht als recht aus. Aber trotzdem, also es war ein grundsolides Match, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Also, wie du auch gesagt hast, die Headbutts waren teilweise sehr heftig und genau, beide extrem harte Typen, die harten Stil pflegen. Aber das Finish war dramatisch. Also, da hätte ich echt tatsächlich nochmal in Erwägung gezogen, da vielleicht einfach nochmal neu anzusetzen. Dass man einfach irgendwie. Also, ich weiß nicht, das hat ein bisschen. Also, die Kommentatoren taten mir ziemlich leid. Genau, aber sonst wäre jetzt hier. Wer wirklich nur das Wrestling irgendwie von gutes oder solides Wrestling gucken soll, sollte danach wirklich ausmachen. Weil damit war es wirklich, also das war's schon. Also es wird nur noch schlechter und dann leider auch Booking-technisch noch schlechter als sowieso. Und das Match war, glaube ich, auch das einzige dann jetzt, was also wirklich auch dann clean gewonnen wurde. Zuvor, sonst gab es irgendwie irgendwelche Eingriffe oder irgendwelche
Nö,
Sachen,
es
die.
gab noch ein zweites cleanes Match. Reza Ramon
Ach,
doch ziemlich clean gewonnen.
genau, ja, stimmt, genau, den guten habe ich vergessen.
Ja, aber da hab ich habe
Deswegen.
eben nochmal durchgeguckt. Ansonsten nur noch Abgefucktes.
Ja,
In der
genau, nur,
Tat.
genau.
Aber du hast es schön gesagt. Das war eigentlich die ersten beiden Matches, die, wie gesagt, grundsolide waren, ohne irgendwie mehr zu sein. Und auch da gab es einige Botches, die wir ja auch versucht haben, mal darzustellen. Gut, beim Finish kann man nicht drum rum, es nicht zu übersehen. Das muss einem einfach in die Augen springen. Aber das waren die Highlights in wrestlerischer Hinsicht. Wer jetzt weiter Wrestling gucken möchte, muss WrestleMania 9 hier ausmachen. Wer übelsten Trash und Selbstbeweihräucherung sehen möchte, muss hier unbedingt einschalten an dieser Stelle. Denn jetzt wird es richtig übel. Denn Match Nummer 3 stand an. Crush gegen Doink the Clown. Eine Paarung, die im Vorfeld schon Schlimmstes befürchten ließ und man hat uns in keiner Weise enttäuscht, im sozusagen. Das Match ging 8,5 Minuten und bestach dadurch, es fällt mir bei dem guten Crush immer wieder auf, er kann einfach nicht sellen. Und zwar überhaupt nicht. Er kann
Kann auch
dazu,
nicht wrestlen,
er
also
kann
der kann
dazu,
gar.
das kommt noch erschwert hinzu, er kann leider auch nicht gut wresteln, wie Nexus gesagt hat. Und um das Ganze irgendwie für den geneigten Trash-Zuschauer erträglich zu gestalten, hat man sich ein Finish ausgedacht, das dem Fass den Boden ausschlägt. Wenn es nicht gerade typischer WWE frühe 90er, mittlere 90er-Jahres-Style war, muss man sagen, es war ein fast normales Finish. Denn als Crush mehr oder weniger deutlich am Drücker war, kam ein zweiter Doink dazu, der Crush am Ende mit diesem Gipsarm zweimal eins übergesäbelt hatte. Der Referee war mittlerweile ausgeschaltet vorher. Und dann haben die beiden sich irgendwie angeguckt, so ein bisschen pantomimemäßig da synchron rumgewuselt.
Double Vision Illusion haben sie das ja. Doink hat es ja zuvor schon in so einem kurzen Interview so mehr oder weniger angekündigt, dass er da so ein paar Tricks auf Lager hat. Genau, und das sollte dann halt die große Frage sein: War es eine Illusion des Clowns oder waren es vielleicht doch zwei Doink the Clowns?
Ja, der eine hatte zumindest schon ein ziemlich abgenutztes Make-up, auf
Eben, das war
jeden
das
Fall.
Problem. Diese Illusion war damit schon hinfällig, weil man sein Gesicht schon wunderbar erkennen konnte, während der andere noch quasi wie aus dem Ei gepellt aussah.
Hammer.
Und das Match, also genau, wolltest du noch was
Ja,
sagen?
ich
Oder?
wollte es kurz zu Ende machen. Also der Referee wurde dann entsprechend, nachdem der zweite Doink, der frische Doink sozusagen, sich wieder unterm Ring versteckte, wurde der Referee von dem ja, alten Doink dann aufgeweckt. Crush war ja völlig benebelt, das Cover ging durch, 1, 2, 3. Und damit hatte Doink gewonnen. Und auch der zweite Referee, der in bester Sherlock-Humbug-Manier hier irgendwie Verrat im Spiel wähnte, hat auch unter dem Ring fachmännisch alles durchsucht. Es war kein zweiter Doink zu finden.
Mysteriös, genau.
Mysteriös.
Oh, und das Match war sowas von schlecht. Also, auch hier Crush, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Also erstmal die Frisur, gut, aber dafür kann er ja nichts. Das waren halt die 90er. Aber nee, wie er dann da auch also zum Ring kam, quasi irgendwie vom Surfbrett da auf von Hawaii irgendwie runtergesprungen, direkt in den Ring. Und nee, also ganz, ganz schlechtes Wrestling-Match. Und das einzige Highlight in diesen 8,5 Minuten war vielleicht dann so ein Piledriver, den Doink gezeigt hat. Der sah ganz gut aus, aber sonst ganz, ganz, ganz schlechtes Match. Und eben diese Double Vision-Aktion, das war absolut lächerlich. Genau, und dann ganz unterhaltsam war vielleicht dann das anschließende Interview. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Todd irgendwas.
Todd Pettengrill oder?
Genau, richtig, genau. Der hat sich dann hat sich dann ins Publikum gestellt und zwei asiatische Fans
Reporter
interviewt.
oder ja, Fans
Gen
oder Reporter, ich weiß es nicht
Naja,
genau,
gut,
oder
die hatten eine Kamera.
Fotografen oder irgendwie so
Nee, die
irgendwie.
hatten eine riesige Kamera. Ich weiß nicht, ob sie das
Okay.
hobbymäßig mitgenommen haben. Wir wollen ja hier jetzt keine Klischees bedienen. Genau, nee, und dann hat er sie interviewt, nur leider haben sie kein Wort Englisch verstanden und haben dann nur so leicht hysterisch lachend in die Kamera gebrüllt und dann so: Caesar Palace, number one! So ganz
Herrlich.
unheimlich, ja. Das musst du gleich so nochmal nachschauen. Also, es war unglaublich witzig. Die haben kein Wort verstanden und er wollte eigentlich einen Eindruck von den zwei Doinkle Clowns einfangen.
Das war aber
Das
nach dem
hat.
Match schon genau,
Ja,
ja.
genau, das hat nicht geklappt. Genau, also hier beginnt dann eben das Trauerspiel mit Crush gegen Doink the Clown und es wird nicht besser.
Nee, aber es wird trotzdem interessant, denn das nächste Match auch großartig. Razor Ramon gegen Bob, null Reaktion, Backlund.
Beckle.
Was für ein Match. Zuerst kommt
Oh.
Razor Ramon mit seinem Theme an den Ring und er war ja ein übler Heel zu der Zeit. Er hat alles weggesquasht, was ihm in den Weg kam, hat sich mit allen angelegt und er war eben das arrogante Arschloch, wie es sein muss. Sah auch noch extrem gut aus und die Mädels fanden ihn toll, aber auch doof. Also Razor Ramon hat eben alles verkörpert wie ein Heel im Idealfall der frühen 90er Jahre in der WWE zu sein hatte. Ich fand ihn damals auch extrem scheiße. Und er kam eben an den Ring, wie er das eben immer so macht. Dann war er da, die Musik ging aus, Stille. Totenstille. Dann lief da irgendein merkwürdiger kleiner Gnom mit Amerika-Trainingsanzugjacke in den Ring, hat sich
Aber selbst
tierisch
das hat
gefreut,
keine
nee,
Reaktion
hat
gezogen.
sich tierisch gefreut, dass er da war. Immer noch keine Reaktion. Dann ist er endlich am Apron, läuft durch die Gegend, schleudert mit seiner Faust winkend ins Publikum. Dann gab es
Vielleicht hat er seiner
vereinzelte,
Mutter gewunken.
wir wissen es nicht, es gab dann leicht vereinzelte Buhrufe mittlerweile. Und dann ging das Match los. Ja, Backlund hat eigentlich das gemacht, was er immer da gemacht hatte. So superendenmäßig hat er dann so ein paar Aktionen gebracht und Razor Ramon von den Füßen geholt, hat aber sonst wenig zu melden gehabt. Und dann nachher wurde er einfach eingerollt und ein Inside Cradle und das Match war vorbei. Cleaner Sieg für Razor Ramon. Bob Backlund hat ungefähr keinen interessiert und mehr habe ich dazu nicht aufgeschrieben.
Ja, und glücklicherweise, wirklich glücklicherweise ging das Match nur knapp 4 Minuten. Also, oh, sonst stell dir mal vor, das wäre 10 Minuten so weitergegangen. Also ich bin auch froh, dass Razor Ramon den Sieg bekommen hat, um Gottes Willen. Also der war zu der Zeit einfach einer der besten Heels, die sie da im Roster hatten. Und mit seinem, wie er dann auch seinen Zahnstocher dann in das Gesicht von Backlund geworfen hat, nachdem er ihm, wie so ein fairer Sportsmann, ihm dann die Hand gereicht hat. Und es war, aber genau, das Match war halt, war auch fürchterlich, aber wenigstens hatte Ramon unterhaltsame Heel-Aktionen gezeigt. Musste aber trotzdem auch ein bisschen einstecken. Und aber ich war so froh, dass das ganz schnell vorbei war. Weil das war nicht gut.
Nee, aber ich war so überrascht, wie unglaublich null Reaktion Bob Backlund. Ich meine, der Junge hat ja, und ich fand Bob Backlund ja immer scheiße. Das muss ich jetzt leider so sagen. Und ich fand viele zur damaligen Zeit nicht gut. Aber er hat ja im Rumble echt eine ordentliche Performance abgeliefert. Der Kerl kam da ja rein, 93, war lange, lange im Ring und ist dann nachher noch auf Yokozuna losgelaufen und was auch immer. Und da hat das Publikum ihn mit jeder Minute, fand ich, so ein bisschen mehr angenommen. Aber das war ja kurz nachdem der Rumble vorbei war, alles wieder
Ja, auch bei
weg.
Raw waren die Reaktionen nicht besser als für Virgil beispielsweise, der ja auch zu der Zeit oder noch besser die Reaktion. Das war ja dann,
Von Virgil, meinst du?
ja, von Virgil, genau.
Ah, der
Natürlich.
gute Virgil, auch ein Kapitel für sich eigentlich, aber das machen wir
Allerdings.
ein andermal.
Wir müssen mal so eine Biografie-Pod, so einen Biografie-Podcast machen.
Das ist eine gute Idee, das können wir echt mal machen. Wir fangen mit Jim Duggan am besten an
Ja,
und dann
dann deine erste Bio, die du auch für
meine
uns
erste
geschrieben
Bio,
hast.
ja. Gut, also ich denke, über das Match ist auch alles gesagt. Also ich weiß auch nicht, warum man das auf die Mania-Card gepackt hatte. Es hat wirklich keinen interessiert. Man wollte vielleicht Razor Ramon einen Auftritt bei Mania geben und mehr oder weniger klaren Sieg, wobei so klar war der Sieg dann nicht. Er war clean, aber nicht dominant. Es war ein Einroller, kein Razor's Edge. Also ich weiß nicht, was das hier so sollte. Ist ja auch egal. Am Ende war es vorbei und wir waren alle froh, als und dass es vorbei war. Ja,
Jetzt wird's toll.
jetzt wird's toll. Also ich werde mich hier ein bisschen zurückhalten und entsprechend Marvin noch ein bisschen mehr Feuer geben. Aber ich werde kurz was zur Paarung sagen, ganz, ganz kurz was zum Match und ganz, ganz viel zum Finish. Und dann werde ich an meinen geschätzten Kollegen zum Nachbashing übergeben. Die WWE, nee, Entschuldigung, WWF World Tag Team Championship stand auf dem Spiel. Money Inc. als die fiesesten aller Heel Champions, die man sich vorstellen kann. Wir haben bereits die Kofferattacke gegen den Friseur angesprochen, gegen die Mega Maniacs. Nicht die, nee, warte mal. Wie hieß das denn? Wie hießen denn die Maniacs
Mega Maniacs.
von Hulk, ach, Mega Powers war das denn,
Ach
Hulk
so,
Hogan
genau,
und Macho Man. Da
ja.
wurden wir letztens vollkommen zu Recht korrigiert. Nicht die Mega Powers, das waren ja Hulk Hogan und Macho Man Randy
Genau.
Savage in den späten 80ern. Nein, nein, die Mega Maniacs, bestehend aus Brutus Beefcake und Hulk Hogan, mit dem Manager Jimmy Hart. Er war vorher der Manager von Money Inc., hat sich aber nach der Kofferattacke von IRS gegen Brutus Beefcake heldenhaft zu den Mega Maniacs bekannt und Brutus Beefcake beigestanden und war seitdem der Manager der Mega Maniacs, für alle, die ein bisschen Storytelling dazu noch haben wollten. Ja, es war so fürchterlich. Also Money Inc. kommt an den Ring, wie üblich. Dann kamen die Mega Maniacs und bevor sie wirklich da waren, wurden sie schon angegriffen, aber gar kein Problem. Man hat kurz den Ring gesäubert, damit Hogan auch endlich standesgemäß sein T-Shirt so zerreißen darf, wie man das eben auch zu erwarten hat. Und dann kam ein Match, das sehr, sehr lang war für mich. Und es war insofern nicht nur, weil es lang war, so zäh, sondern weil es wrestlerisch auch nicht wirklich toll war, um es mal so zu sagen. Und man eben auch immer weiß, wie solche Matches aussehen, wo Hulk Hogan dabei ist. Zuerst haben die Faces alles im Griff, dann kommt irgendeine Heel-Aktion, durch die die Bösewichter wieder ins Rennen kommen. So war es dann auch hier. Interessant war der Versuch von Ted DiBiase, ein Headbutt gegen den mit einer Eisenmaske einlaufenden Beefcake. Er hat ja durch den Kofferangriff sein Gesicht zermatscht bekommen.
Und
Der arme
schon
Mann.
war ja vorher schon durch
Eben.
sein hier Parascaling, nee, was war?
Ja doch, irgendwie Paragliding, da war das
Ja.
Gesicht matsch. Jetzt durch den Koffer war das Gesicht matsch.
Der hat's
Irgendwie.
echt schwer.
Der hat es nie leicht gehabt. Daher seine coole Maske. Da macht natürlich ein Headbutt extrem viel Sinn. Das überleben eigentlich nur die Headshrinkers. Ted DiBiase hat seine Lektion dann irgendwie gelernt. Irgendwie, wie gesagt, durch eine Heel-Aktion, Marvin gleich ausführlicher, kamen sie dann wieder ins Match zurück. Und hin und her und her und hin. Und am Ende gab es eine DQ. Warum? Hulk Hogan hat
Ach Gott.
tatsächlich die im Ring liegende Maske von Brutus Beefcake genommen und damit mal ganz entspannt auf die anderen eingeprügelt. Das hat der Referee gesehen. Das ist eine lupenreine DQ. Da gibt es auch überhaupt nichts zu diskutieren. Und wenn der Referee vorher irgendwas nicht gesehen hat, was auch illegal war, ja, dann ist das eben so. Aber es war eine lupenreine DQ. Und deswegen wurden die Mega Maniacs auch vollkommen zu Recht disqualifiziert. Das fanden die Mega Maniacs überhaupt nicht gut. Jimmy Hart durfte dann den Referee aus dem Ring schmeißen, nachdem vorher Jimmy Hart sich
Genau.
eine Ringrichterjacke durch Umdrehen der eigenen Jacke zurechtgezimmert hatte und ein Double Pin der Mega Maniacs zum gefühlten Sieg sozusagen durchgezählt hatte. Aber das wurde natürlich nicht akzeptiert, weil vorher die DQ ja schon ausgesprochen wurde. Der Referee flog aus
Ja,
dem Ring und
ein
man hat
bisschen
gefeiert.
ein zweiter Referee kam raus und hatte dann sozusagen die DQ ausgesprochen, weil
Ach, stimmt.
der eine war ja ist ja bei einer Aktion irgendwie dann K.O. gegangen und sozusagen hatte der Erste das gar nicht gesehen, dass die Maske als Waffe verwendet wurde.
Ach so, das hatte ich gar
Genau.
nicht so auf dem Schirm mehr,
Genau,
das
ja,
Finish.
nee, das ist ja eigentlich auch ein unwichtiges Teil und die DQ war ja grundsätzlich richtig, aber genau, ja, mach du mal weiter, dann sage ich auch gleich noch was zum Finish.
Ja, also
Oder?
wie gesagt, dann ja, ich will nur ganz kurz nochmal aufgreifen, was dann nach diesem Match passierte. Denn nachdem Jimmy Hart sich des fiesen Referees entledigt hatte und ihn aus dem Ring geschmissen hatte, feierten Hogan und Beefcake, als ob sie die neuen Champions wären, also Sieger der Herzen, obwohl sie eigentlich nur die halben Sieger der Herzen waren. Man hat dann mal geguckt, was in dem Koffer denn so drin war. Ja, ein übler Ziegelstein, das ist natürlich das Werk von Teufeln, aber auch viel Geld. Und da, wo das Publikum richtig wach, denn wo Geld ist, da kann man vielleicht was abstauben. Hogan hat dann versucht, nochmal mit seiner Signature-Geste, so was, jubelt ihr auch. Als sie das Geld gesehen haben, haben sie gejubelt. Als er nochmal ins Publikum reinhorchte, gab es eher wenig Jubel. Als das Geld dann wieder gezeigt wurde, gab es wieder viel Jubel. Und da wusste man auch gleich, Liebe ist stärker als was ich was, aber Geld ist stärker als Hogan.
So sieht es aus. Also, oh Gott. Ja. Allein das nochmal zu durchleben, ist eine Qual. Ach, also 18 Minuten lang. Erstmal zum Match an sich. Das war ja auch alles so vorhersehbar. Also, das war ja wirklich keine Match-Story oder Match-Telling. Das war so vorhersehbar und so klar. Das war auch kein gutes Tag-Team-Match. Die Aktionen waren langweilig. Es war ein Programm abgespult worden. Und was da, vielleicht ist es auch paranoid, aber bei jeder Sache, die Hulk Hogan macht, wirkt es einfach so, als ob er sich wirklich nur in den Vordergrund stellen würde. Also, wir hatten ja auch schon in den vergangenen Flashbacks mal drüber geredet, die Reaktionen waren bei weitem nicht mehr so gut wie früher. Ne? Oder stimmst du mir doch zu?
Doch, das stimmt, wobei ich dann nachher ganz am Ende zum Main Event noch ein bisschen was dazu sagen möchte. Grundsätzlich hast
Genau.
du aber vollkommen recht.
Genau, also ich fand gut, sie waren gut, also sie waren jetzt nicht schlecht, aber ich fand sie nicht herausragend, wie es eigentlich für einen Topstar gehört, wo dass die Fans so komplett ausrasten. Aber auch während des Matches, vor allem aber auch Brutus Beefcake kam ziemlich gut an. Und dann aber immer, sobald es auch eine gute Reaktion kam, ließ sich Hulk Hogan einwechseln, beziehungsweise wenn es dann irgend so eine Face-Aktion oder so ein Turnaround gab, war Hulk Hogan eigentlich derjenige, der ihn ausgeführt hat, quasi um dann die Reaktion zu bekommen. Das ist mir auf jeden Fall stark aufgefallen. Genau, dann auch wirklich viel, da gab es so eine mehrminütige Sleeper-Hold-Phase von DiBiase, die auch extrem langweilig war, die dann auch so extrem lang gezogen, die dann die Rückkehr von Beefcake und Hogan ankündigen sollte. Und das zog sich, eigentlich das auch, eigentlich was im Match erzählt wurde, das hätte sich in höchstens 8 Minuten eigentlich zusammenfassen lassen können. Aber 18 Minuten, viel zu lang, das zog sich wirklich wie Kaugummi. Also ich habe auch zwischendurch, als ich das dann das erste Mal geschaut habe, also extrem gelangweilt und angekotzt von Hogan. Wirklich so ein Egomane ist wirklich ganz, ganz widerlich. Gar kein Verständnis für diesen Sport und auch einfach nur diesen Drang, dem Publikum zu gefallen und so. Da gibt es ja auch eine ganz lange Geschichte dann dazu, dass es auch wirklich dieser Faktor war, dass er ja ganz lange nicht wollte oder sich nicht zum Heel lassen machen wollte. Und ja, auch so quasi dann überredet wurde, dann der NWO beizutreten, beziehungsweise dann das so zu revolutionieren dann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, und also ganz, ganz, ganz langweiliges Match. Und dann das Finish. Auch hier sieht man mal wieder, und deswegen bin ich mir auch sicher, dass ich eigentlich nicht paranoid bin, sondern dass Hogan einfach ein arrogantes Arschloch ist. Er wollte einfach auch trotzdem diesen Pin haben. Also, Money Inc. da besiegen kann. Auch wenn das Hart dann durchgezogen hat, aber. Er brauchte, glaube ich, einfach diesen Pinfall für sich. Hat den ja auch durchgezogen, hat ja dann auch erst gefeiert. Und dann kam ja der zweite Referee, der dann die DQ ausgesprochen hat. den er ja dann anschließend auch unter Jubel dann einfach aus dem Ring geworfen hat. Also das war ja auch eine ganz klar Heel-Aktion. Den Referee, der einfach eigentlich ja unantastbar sein müsste, wird dann einfach vom guten alten Hulk Hogan attackiert. Genau, dann kam diese wunderbare Schluss, diese wunderbare Feierszene, die, glaube ich, auch 5 bis 8 Minuten ging.
Ja, die ging richtig lang, ja.
Und man merkte wirklich, wie das Interesse auch deutlich abnahm. Also am Ende haben sich, erst haben sich dann auch alle gefreut, als der Referee dann aus dem Ring geworfen wurde von Hulk Hogan. Aber dann hielt er dann immer so sein Ohr in jede Richtung. Und irgendwann merkte man, dass die Fans so nach dem Motto, ja gut, jetzt aber bitte auch raus, nächstes Match. Und wie du sagst, dann, ich hätte mir fast, ich hätte ihm auch zutrauen können, dass diese Geldaktion fast improvisiert war, wenn, na gut, der Koffer war natürlich vorbereitet, aber man merkte richtig, wie er froh war, dass er dann das Geld in der Hand hat, weil das Publikum dann nochmal wach wurde und dann nach dem Motto, wirklich, hier können wir nochmal was abgreifen. Und dann fiel, das war so herrlich, weil das Geld fiel dann oder warf er dann erstmal noch auf den Boden und die Fans so ganz,
Huh.
genau, das wurde richtig ruhig. Und es war so nach dem Motto, ach Gott, das kriegen wir jetzt doch nicht, also dann so, verpiss dich jetzt. Und dann nahm er das Geld aber in die Hand und in den ersten Reihen hat er das dann verteilt und alle waren wieder glücklich. Also hui, aber ich hätte auch noch akzeptiert, also dann hätte ich gesagt, gut, das ist Hogan. Wenn er sich nicht, wenn nicht dann noch das im Main Event passiert wäre und auch noch das Interview, was ich ganz, ganz schlimm fand, hätte er es dabei belassen, hätte er wenigstens dann quasi die World Tag Team Champions nicht, also hätte nur sie gedemütigt, dann hätte ich gesagt, komm, okay, aber der hat ja Bret Hart beerdigt, sich, ach Gott.
Da kommen wir ja gleich noch zu,
Ja.
Marvin. Ganz ruhig. Du hast noch genug, wo du dich aufregen kannst, wenn wir zum Main Event kommen.
Also ich verstehe einfach auch nicht, wie man,
Na?
wie man so einen Wrestler feiert. Also ich weiß nicht, wo da diese Identifizierung stattfindet. Also gut, in Amerika dann wirklich auch in den 80ern dann so als Patriot, der dann für die Menschen kämpft, im Ring steht und das Wort der Fans oder das Sprachrohr der Fans ist. Aber oder also du siehst du verstehst mich ja, aber ich kann einfach nicht ich weiß nicht, wo da warum man diesen Mann so feiern kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema für einen eigenen Weepin, hätte ich beinahe gesagt.
Ja.
Hogan war, finde ich,
Er war zur
zur
richtigen
damaligen Zeit am richtigen Ort. Das
Genau,
war einfach
richtig,
so. In den
ja.
frühen 80ern, es gibt solche magischen Momente, wo einfach alles passt. Und bei Hogan passte alles. Und ich habe ihn damals gesehen, als ich vom Wrestling noch so gar keine Ahnung hatte. Bei Rocky 3 war das, glaube ich, wo er da auch einen Showkampf, glaube ich, gegen Rocky da hatte in dem Film. Fand ich ihn ganz, ganz gruselig und bedrohlich, aber ich war ja selbst noch viel zu klein. Und dann, als ich Wrestling geguckt habe, das war eben so der Held. Und auch meine Mutter, die damals mitgehört hat, meinte, oh ja, Hulky ist wieder da und solche Sprüche.
Ja gut, er war natürlich der breiten Masse auch bekannt, das
Eben,
stimmt.
das irgendwie passte das damals. Und wenn du nachher wirklich jemand bist, der so einen Boom da reinhaut, und wir alle wissen ja auch sag mal, Hulk Hogans intellektuellen Fähigkeiten, dann neigt man dazu, vielleicht sowas sich zu Kopf steigen zu lassen und wirklich an das zu glauben, als was man da immer inszeniert wird, zumindest ein kleines Stück weit. Und dann verschwimmt der Charakter Hulk Hogan mit dem Privatmenschen, was ich Bolia oder was ich wieder wirklich jetzt heißt, in echt. Und ja,
Ja, es ist eine gewisse so eine Kompensation, glaube ich,
ja,
einfach.
dann mag das so sein. Aber ein interessantes Detail, was mir noch aufgefallen ist: Hulk Hogan lief ein mit einem schön dicken Pfeilchen. Der Mann hatte ein blaues Auge, um das sich viele Legenden ranken. Also ich weiß, das ist mir sofort aufgefallen und keiner hat mir dazu was sagen können. Die Kommentatoren haben es, glaube ich, nicht aufgegriffen. Damals die Deutschen haben dazu auch nicht viel
Ich
gesagt.
glaube, Bobby Heenan hat nur so gesagt, also hat es zumindest erkannt und sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber jetzt nicht warum.
Genau.
Das wurde nicht thematisiert.
Ich habe, ich
Weißt
hab,
du da
nein,
was?
ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur, was ich drüber gelesen habe. Angeblich soll vielleicht Backstage der Macho Man Hulk Hogan ordentlich einen mitgegeben haben, weil er mit seiner Elizabeth damals mal gepimpert hat. So
Ach.
gehen die Gerüchte.
Der Macho-Man.
Genau, der Macho Man fand das nicht gut und hat dann Hogan zur Rede gestellt und ihm dann auch körperlich kundgetan, dass er das nicht gut fand. Ist eine Legende, ist ein Gerücht, ob stimmt, weiß ich nicht. Aber Vince McMahon wird normalerweise übelst aufpassen, dass sein Goldesel vor so einer Mania nichts passiert, was irgendwie ein blaues Auge hervorrufen kann. Oder ob es beim Warmmachen war oder beim Einstudieren des Matches, keine Ahnung.
Warte, jetzt erinnere ich mich, glaube ich. Glaube, Heenan hatte irgendwie gesagt, dass, also so aus Witz dann, dass er vielleicht irgendwie beim Warmmachen oder beziehungsweise im Sportstudio da so einen kleinen Unfall hatte oder
Ja,
so.
genau.
Genau, irgendwie sowas hatte er so süffisant dann ins Mikrofon gesprochen.
Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht weiß von euch, wenn jemand zuhört, der damals auch groß war oder noch mehr Infos von hinter den Kulissen hat. Vielleicht können wir den Overtaker mal mention, der weiß sowas ja
Genau,
meistens
ja,
auch.
den markiere ich mal.
Dann kriegen wir es raus. Also Hogan mit blauem Auge eingelaufen. Die Hintergründe sind nie ganz bestätigt worden. Nun gut. Machen wir weiter. Denn wir haben ja noch einiges zu ertragen. Das nächste Match war auch auf dem Programm, nämlich ein Singles-Match, Lex Luger gegen Mr. Perfect. Ich weiß, dass ich vor dem Match dachte, könnte was werden. Mr. Perfect war zu dem Zeitpunkt richtig, richtig gut drauf, hat auch ein überragendes oder ein sehr, sehr gutes Match gegen Ric Flair bei Raw gehabt. Das
Das war grandios, ja.
das war richtig, richtig gut. Also, er war heiß zu der Zeit. Lex Luger nicht.
Man,
Ja, Marvin?
genau, man kann sagen, also an Mr. Perfect lag es nicht. Kann man
Genau.
vielleicht mal so sagen.
Und Lex Luger hat ja nun auch ab und zu mal bei WCW gegen gute Gegner mithalten können, um es mal so zu sagen, wenn es richtig gut lief. Ein guter Worker war Lex Luger natürlich nicht. Das ist auch bekannt. Das Match hier ging 11 Minuten und ich weiß, jetzt, wenn ich so zurückerinnere, ohne jetzt noch die Details drauf zu haben, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, dass ich es einfach unglaublich langweilig fand.
Es war langweilig, es war ohne jegliche Spannung. Es war fürchterlich. Also Lex Luger auch als mit dieser Gimmick, also es war ja schon grandios schlecht. Ich erinnere mich an unsere Rumble-Review. Da hat er da kam er wirklich, also wie er dann angekündigt wurde und sich dann 10 Minuten mit Öl eingereibten Körper da vor die Spiegel stellte und von Heenan da umworben wurde quasi. Also das war ja schon so schlecht, dass es schon wieder unterhaltsam war. Aber nee, also Luger hat auch hier absolut kein Matchverständnis. Die einfachsten Moves hatte er höchstens drauf und sonst gab es Schläge und sein berüchtigter Elbow, den er dann ab und zu mal so ein bisschen verwendet hat, also jetzt nicht als Move an sich, sondern einfach so im Verlauf und das war's schon. Schläge und einfache Moves, Power Slam und so. Und Mr. Perfect hat sich wirklich angestrengt, da auch einiges zu zeigen und das Publikum auch so mitzunehmen, was ihm auch zwischendurch gelungen ist. Aber das war trotzdem extrem langweilig und auch hier wirkte Luger extrem unbeweglich und da fehlte einfach so dieses Verständnis für das Match. Und auch hier, das ist vor allem auch signifikant, dass man einfach merkte, dass man nicht wusste, in welche Richtung man mit den beiden gehen soll, weil man beide nicht schwächen wollte. Das war ähnlich dann wie bei Shawn Michaels und Tatanka, dass man hier einfach nicht wusste, wohin sollen wir gehen. Man wollte nicht Mr. Perfect siegen lassen, weil sonst Niederlage für Luger wär ein Einbruch in seinem guten Debüt, der war ja auch bis dahin unbesiegt. Aber man konnte ja auch Mr. Perfect nicht verlieren lassen. Also man hatte da schon auch ein bisschen Blick, was vor einigen Wochen passierte und auch bald passieren soll. Aber nichtsdestotrotz haben sie es nicht hinbekommen, da einen vernünftigen Weg zu finden, weil das ist ja dann schon das nächste Fuck-Finish, in dem dann Luger dann eben den Pin bekommt, obwohl Perfect da ein Bein auf dem Seil hatte. Und das war nach 11 Minuten, das war einfach schlecht. Da kann man nicht drum herum reden. Also es war extrem langweilig, zog sich zum Glück nicht so lang wie das Match von Hogan, das Tag Team Match, aber trotzdem.
Fühlte sich trotzdem lange genug an, in
Ja,
der
genau.
Tat. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das Finish war ziemlich mies. Die beiden haben versucht, jeweils den anderen zum Backslide zu ziehen. Am Ende hat sich Lex Luger durchgesetzt, Backslide entsprechend durchziehen können. Die Schulter von Mr. Perfect war am Boden, allerdings hat er beide Beine auf Seil legen können, was ja bedeutet, der Pin muss unterbrochen werden, weil ein Körperteil am Seil war.
Und warum ist denn hier keiner rausgekommen? Hat gesagt, nee, nee,
Keine
nee.
Ahnung.
Das ergibt einfach keinen Sinn,
Aber.
weil Hogan kann ein Referee, ein zweiter rauskommen und dann die Cue aussprechen, aber hier nicht. Oder zumindest sagen, Neustart.
Ja,
Absurd.
ich hätte jetzt fast gesagt, Booking-technisch war bei der WWE zu dieser Zeit eine ganze Menge möglich. Nur, das wäre auch heute noch genauso möglich, leider Gottes. Also, so viel hat sich da. Also das haben wir schon mal, glaube ich, bei einem Flashback angesprochen. Man kommt jetzt wieder, wo keine Konkurrenz mehr da ist, Booking-technisch wieder in diese Zeit hin. Also, da bookt die WWE sich ja derzeit kreuz und quer, wie sie lustig ist. Ganz so schlimm wie 1993 ist es noch nicht,
Ja, aber der
aber.
Unterschied, der signifikante, ist ja eben, dass die Wrestler, die wir hier haben, dass sie noch nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Also hier hat man einen größeren Pool an Stars und Wrestlern und Gimmicks, die Potenzial haben. Aber heutzutage ist die Gefahr der Belanglosigkeit viel größer, weil über Jahre hinweg keine neuen Charaktere aufgebaut wurden. Und wenn, dann eben so ein Hulk Hogan der modernen Ära, dann wie Roman Reigns dann, also überspitzt formuliert, dann in den Main Event gebuckt wird. Und jetzt versucht man verzweifelt neue Talente, aber das ist viel zu spät. Also klar, das kann noch kippen, aber das finde ich halt der Unterschied. Und deswegen finde ich, diese Shows haben auch noch so einen gewissen Unterhaltungswert, weil auch wenn sie nicht gut sind, man kann trotzdem auch mitlachen, aber bei den heutigen Shows, das gelingt dir ja noch ganz gut, aber ich finde es dann tatsächlich auch größtenteils nur langweilig.
Ja, und was da vielleicht auch noch ergänzend oder erschwerend mit hinzukommt, ich habe mir mal ganz kurz die Card nochmal angeguckt oder das Ganze überflogen. Lex Luger, Giant Gonzalez und die
Ach, das kommt auch
Steiner
noch.
Brothers waren alle vorher in der WCW. Das heißt, man konnte sich aus einer anderen Liga seinerzeit noch Stars holen. Die WCW war damals ja, sie war nicht auf WWE. F-Niveau, aber sie fing dann doch langsam an vorbeizuziehen und wie es weiterging, ist ja nun auch nicht unbekannt. Spätestens dann nachher mit der New World Order war man dann ja auch Marktführer sozusagen. Aber diese gleichwertige Liga, die damals noch da war, als Konkurrenz, an der man sich abarbeiten konnte und wo man sich ja bei den Monday Night Wars immer orientiert hat, ist heute nicht mehr da. Und da wird es dann auch schwer, fertige Stars zu holen, wenn man nicht gerade aus den Indies Superstars holt. Und Indies und Superstar ist immer so eine Sache. Die muss man dann ja erst beim großen Publikum bekannt machen. Dass du und ich, die, keine Ahnung, Mensch, wie heißen sie denn jetzt, wo sich Nick gerade verletzt
Ach, The
hat,
Young Bucks meinst du?
dass wir die Young Bucks kennen und viele, die uns zuhören, die allermeisten natürlich auch, ist klar. Aber ein Casual-Fan, kleines Kind, weiß ich jetzt nicht. Gut, da hat sich auch so vieles geändert durch die
Okay,
Internetberichterstattung und so
das ist
weiter.
natürlich
Klar.
nochmal ein großes Feld, aber grundsätzlich ist ja auch das Schema ähnlich, dass man jetzt auch wieder nach Jahren gemerkt hat, dass aber die wahren Stars da eben geboren werden, quasi in dieser Szene, natürlich noch kein breiten Publikum bekannt sind, aber trotzdem da auch die Talente sind und jetzt man mit NXT eben anfängt und eine Aufbauliga dann eben dann diese ganzen Stars auch wegkauft, ne? Und
Genau.
weglockt. Und hat man ja ähnlich dann eben, gut, aber bei WCE war auch da eher noch so ein Austausch, weil Indie-Szene ist natürlich ein ganz anderes Feld. WCW hatte ja dann wirklich die Möglichkeit, Ric Flair ist ja dann auch wieder zur WCW gegangen, es war ja mehr wie so ein Austausch.
Genau.
Also man hat sich dann immer so die Stars dann so hin und her geschnappt. Und genau, aber man merkt schon, dass die WWE große Probleme hat, eigene Stars zu kreieren. Wenn man mal guckt, welche Stars in den letzten Jahrzehnten von der WWE gemacht wird, die kann man an zwei Händen abzählen.
Da gehe ich mit. Übrigens hast du sehr schön gesagt, NXT und Stars aus den Indies und so weiter. Einer der Gründe, warum ich, du fragst immer, warum ich mit NXT nicht warm werde, das ist einer der Gründe davon. Aber das ist egal. Heute wollen wir nicht über NXT sprechen, heute sprechen wir über WrestleMania 9. Und ein, ja gut, ganz kurz nach dem Match, wie gesagt, so hatte dann Lex Luger nach einem Fuck-Finish unfair nach dem Backslide gewonnen. Und Mr. Perfect da noch charmant, sportlich, einem Vorarm verpasst, er lag dann am Boden, kam nachher mal wieder zu sich und hat Lex Luger in den Backstage-Bereich gejagt.
Genau,
Dort wurde,
das war sogar ganz
fand
unterhaltsam.
ich auch, gut, so ein Backstage-Brawl in der Abstellkammer, dann kam noch Shawn Michaels dazu mit freiem Oberkörper, hat er noch mit aufgeräumt.
Der hat dann auch so eine rote Tonne auf Mr. Perfect geworden. Das sah ziemlich
Genau.
fies aus, weil die Ecke der Tonne, beziehungsweise so die Öffnung dann so mitten ins Gesicht gelandet ist. Also es war schon nicht ohne. Und da wurde ja auch der Grundstein dann für die neue Fehde gelegt, die dann in den kommenden Wochen dann bei Raw dann thematisiert wird.
Ja, und auch wrestlerisch mehr hergibt als
Definitiv.
die TLC,
Definitiv.
als das
Und
Gegenteil.
hier vielleicht noch ein interessantes Detail. Ich glaube, man hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass mit Lex Luger das auch nicht so ganz, also nicht so ganz dominant funktioniert. Und dann, ich glaube, was bei der Show na, der ersten oder vielleicht einer der nächsten Shows nach WrestleMania wurde dann erklärt, warum Lex Luger so dominant ist, indem er dann so ein schönes Bild, ach Gott, jetzt hier Röntgenbild gezeigt hat.
Genau.
Dass er eine schöne Metallplatte in seinem Ellbogen hat nach einem Motorradunfall. Und deswegen sein Ellbogen auch immer so siegbringend war.
In
Also,
der Tat.
das war herrlich.
Aber der Lex Express war ja auch nicht mehr lange weg. Das kam dann
Genau.
ja später noch.
Genau.
Großartig, wie man es versucht hat mit Lex Luger. Na gut, dazu aber in den späteren Ausgaben mehr. Kommen wir zu einem weiteren Highlight. Das nächste Match. Giant Gonzalez gegen den Undertaker. Groß gegen riesig, so ungefähr. Wir erinnern uns, beim Royal Rumble 93 hatte der Undertaker alles unter Kontrolle. Als irgendein wuscheliger Riese mit lustigen bemalten Strampelanzug an den Ring kam und Fell an den richtigen Stellen, der den Undertaker dann mal ganz kurz krankenhausreif geschlagen hat, aus dem Royal Rumble quasi rausnahm, obwohl er eigentlich nie eliminiert wurde. Aber der Undertaker war weg und ich weiß noch damals als kleines Kind, boah, fand ich den gruselig. Wie kann man den Undertaker, der eigentlich keine Schmerzen spürt, so platt machen? Naja, so war eben der Grundstein gelegt für ein Match der beiden bei WrestleMania. Oh, es war, ja, es war fürchterlich. Das Match selber, ja, wollen wir es Match nennen? Wie wollen wir es denn nennen, Marvin?
Also, man kann es irgendwie 7-8-minütiger Würgegriff eigentlich nennen. Das war kein Match und oh Gott.
Ja, ein paar Chops, ein paar
Ja.
Vorarms und viel Gewürge.
Genau, also es ging einfach darum, ich glaube, dann wirklich so 7 Minuten Würgegriff, Chops von Giant Gonzalez, dann Comeback von Undertaker, so nach dem Motto, der lässt sich nicht unterkriegen. Und dann, ja, dann haben wir eben Harvey Whippleman und Giant Gonzalez, die dann sagen, ja gut, so klappt's halt nicht. Unser Gonzalez ist doch nicht so ein Übermensch. Genau, dann nehmen wir eben ein Tuch mit Chloroform
Ich dachte,
und
ich gucke nicht richtig.
halten es dem Taker ins Gesicht. Und das ist ja auch mehr oder weniger ein Sieg.
Alter, war das schlecht.
Das war
Also
erbärmlich wirklich.
wenn ich ein großer Riese aus wo ich was ich wo ich herkommt als
Genau, also
Giant bin.
ähnlich dann auch wie hier, wie hieß er noch? Der Hinterwäldler, der. Ach,
Damien
jetzt komme ich.
Demento oder?
Nein, nee, nee. Ach, jetzt komme ich nicht. Nicht Karma. Nee. Ach, egal, mach weiter. Jetzt komme ich nicht drauf.
Skinner meinst du auch nicht?
Nee, 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 nee. Da hatten wir uns doch auch so drüber aufgeregt. Der so. Wie hieß er denn noch?
Beschreib ihn mir mal. Jetzt bin ich auch neugierig.
Der große, kräftige. Schwarze Mann aus dem Hinterland, der da. Ach, wie hieß er denn?
Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
Ja, bei den Flashbacks-Reviews, der dann auch, ach, fuck. Wie heißt er denn? Der Hinterwäldler, der so aus dem Busch kommt quasi. Also so wurde er dargestellt. Und
Ach,
auch.
Kamala.
Ja, danke. Ach Gott. Ich kann.
Hinterwäldler, das ist ja ein Buschmann.
Ja.
Hinterwäldler ist ja was ganz anderes.
Ja, ich
Kamala ist
meine,
ja
also
der
so.
ugandische Riese
Genau, der aber
sozusagen.
so bewusst
Ja.
zurückgeblieben dargestellt wird. Genau, so und sowas ist ja ein bisschen hier ähnlich. Also, dass er da auch, gut, hier war es ja dann eher de facto dann, dass er ein Riese war, aber auch eben kein normaler Mensch und ein Übermensch im Sinne dann von auf seine Größe angespielt.
Genau.
Angespie
Und wenn ich so ein Rübezahl bin, dann weiß ich auch gar nicht, was Chloroform überhaupt ist, geschweige
Ja,
denn,
aber
dass ich
dafür hat er
halt.
den gewitzten Manager dann, der dann
Ach
auch,
so.
also das ist unglaublich schlecht. Extrem
Also,
schlecht.
ja, also unglaublich. Auf jeden Fall war der Undertaker, also auch Zombies sind gegen Chloroform nicht gefeit. Er musste tatsächlich in die Knie gehen. Es gab dann die fällige DQ. Das machte dann sogar auch Sinn. Der Undertaker wurde auf der Bahre rausgetragen. Ich glaube, was ich, 50.000 Referees wurden danach mit Chokeslams noch abgefertigt. Aber es ertönte der
Aber er
Gong.
lebt.
Der Referee, der Undertaker kam zurück. Na, Paul Bearer hat auch noch einen mitgekriegt vorher. Und Giant Gonzalez wurde angegriffen und ich meine auch dann in die Flucht geschlagen. Der Spaß ging noch weiter.
Genau, und
Fürchterlich.
hier hat man ja auch da wieder der perfekte Beweis, was schief läuft. Die ganzen Wrestler, die dann hier auch Teil der Show waren und mögliche Stars werden sollten, wie Giant Gonzalez oder Tatanka, aber auch Lex Luger, die haben alle nichts gerissen. Also Giant Gonzalez wurde Wochen später einfach fallen gelassen. Also man hat hier einfach gemerkt, dass die neuen Stars, und wenn man einen hatte, der, sag ich mal, Potenzial hatte, jetzt einfach nur von der Erscheinung und vom Booking, Yokozuna, der wird dann eben anders begraben.
Ja. Machen wir weiter. Es nützt ja nichts. Möchtest du etwas zu einem Interview sagen zwischen Mean Gene Okerlund und Hulk
Genau.
Hogan?
Also wer diese Show verfolgt hat und dann auch dieses Interview sieht, der kann eigentlich die Ankündigung, also auch ohne die Ergebnisse zu wissen, dann nach dem Interview eigentlich schon merken, was passiert. Weil genau, hier der Retter der Not, Hulk Hogan, hat ein Interview gegeben, mit Versprecher natürlich, das gehört natürlich dazu. Genau, und spricht dann über Bret Hart, wie er kurz zuvor mit ihm gesprochen hat. Und gesagt, ja, die Hulkamania ist hinter dir und wird dich unterstützen. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob du das hinbekommst. So war dann so der Tenor. Und also hat man einfach so in 2 Minuten Bret Hart als World Heavyweight Champion begraben. Gesagt, ja, und deswegen, ich werde, egal wer gewinnt, werde dann denjenigen herausfordern um den Titel. Weil Hulkamania, sie wollen ja nur mich sehen. Und
Hammer.
das war die Quintessenz. Also 2 Minuten Bret Hart begraben und ihn sich als neuen Herausforderer, er hat ja die Tag Team Titel nicht bekommen können, der Arme, das wäre auch gar nicht sein Niveau gewesen. Genau, er wird kommen und er freut sich auf den Titel.
Ja, damit hätte Bret Hart eigentlich gar nicht mehr antreten müssen, aber er
Genau.
hat es dann trotzdem noch gemacht. Der Main Event stand auf dem Programm als nächstes. Die WWF World Heavyweight. Nee. Doch, nennen Sie mal World Heavyweight Championship, will ich sie mal nennen, so ähnlich wie heute auch. Bret Hart als Champion gegen den Royal Rumble-Gewinner und Number One Contender Yokozuna, wie immer begleitet von Mr. Fuji. Ich fand das Match nicht schlecht. Also, Bret Hart ist sowieso einer der technisch versiertesten Wrestler seiner Zeit, sowieso, vielleicht überhaupt. Darüber wollen wir hier und heute nicht streiten. Yokozuna war für seine Masse unglaublich beweglich. Und in diesem Match haben die beiden in knapp 9 Minuten jetzt sicherlich kein Feuerwerk rausgeholt, aber gerade Bret Hart konnte das immer ganz gut. Manchmal war es mir ein bisschen zu routiniert, aber er konnte zumindest immer eine Geschichte im Ring erzählen. Das haben die beiden hier auch gemacht. Dass ein solches Titelmatch nur 9 Minuten kriegt, ist eine Farce. Das geht einfach nicht. Es war.
Aber im Umkehrschluss vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht, ob Yokozuna wirklich ein 20-minütiges Match
Das
hinbekommen
mag
hätte.
sein, ja, doch, er hat ja da doch immer Probleme dann mit seinem Körpergewicht. Aber ich bleibe dabei. Für 9 Minuten war das Match in Ordnung, im Rahmen dessen, was möglich war. Dazu kannst du dann gleich noch wieder ein bisschen mehr erzählen. Du hast das ja alles noch ein bisschen mehr drauf als ich. Ich habe so viel schon wieder verdrängt. Aber ich mache das jetzt kurz in einem Rutsch durch. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade so schön drauf. Das Finish. Bret Hart hatte es tatsächlich geschafft, nicht nur Yokozuna von seinen Füßen zu holen, das hat ja vorher Jim Duggan auch geschafft, sondern den Sharpshooter anzusetzen. Er hat ihn, he's got it locked in sozusagen. Die Kameraeinführung machte sofort deutlich, was hier passieren würde, denn wir haben quasi aus der hinter Mr. Fuji Perspektive in den Ring geschaut. Mr. Fuji hat zuerst noch mit der Fahne gewedelt und dann dachte er, nee, hier müssen jetzt intensivere Maßnahmen her. Und hat Bret Hart vom Referee ungesehen dieses merkwürdige Salz da in die Augen gestreut. Bret Hart war geblendet, Yokozuna hat den Pin eingefahren, 1, 2, 3 und war neuer Champion. Fuck, Finish, Sondergleichen. So, viel negative Stimmung in der Arena. Bret Hart hat Stunden damit verbracht, sein Augenlicht wiederzufinden. Aber Hulk Hogan kam ja Gott sei Dank. Hat den Referee darauf aufmerksam gemacht, dass hier einiges im Argen war, was das Finish anging. Der Referee sagte, ich habe nichts gesehen, alles so in Ordnung. Mr. Fuji sagt, haha, Hulk Hogan, Yokozuna fordert dich hiermit heraus. Hulk Hogan hat dann die Maske des heuchlerischen Bret Hart Helfers noch ein bisschen aufrechterhalten, indem er dann bei Bret Hart dastand. Der war mittlerweile wohl kurz vorm sich übergeben und hat Hulk Hogan in den Ring gescheucht, damit er wenigstens von ihm weggeht, dass
Ich
Bret
bin mir
Hart
fast
seine
auch sicher,
Ruhe
dass er irgendwie gesagt hat, fuck off, aber ich, vielleicht bilde ich es mir auch ein.
Geh weg, geh weg. Hulk Hogan hat dann die Challenge angenommen und es kam dann zum zweiten Titelmatch am heutigen Abend.
Wieder mit einem Fuck-Finish. Man,
Wieder
es
mit
war
einem
fast unmöglich, da eigentlich ein Fuck-Finish einzubauen in 21 Sekunden, aber man hat es trotzdem hinbekommen.
Yokozuna hat sich Hulk Hogan gegriffen und ihn auch quasi wieder so festgehalten wie vorher Bret Hart. Der Referee hat hier bestes Blick aufs Schussfeld gehabt, hat gesehen, wie Mr. Fuchel wiederum das Salz griff. Er hat nur gesagt, hey, nicht machen, nicht machen, das ist verboten. Mr. Fuji hat das Salz aber trotzdem geworfen, was eine lupenreine DQ gewesen wäre. Hulk Hogan konnte sich geistesgegenwärtig ducken, sodass Yokozuna die Ladung voll ins Gesicht bekommen hatte. Die DQ blieb aus. Hulk Hogan setzte einen halbherzigen Legdrop an. Der ging ins Ziel. Das Cover ging durch. Er hat erst, als der Referee schon bei 2 gecountet hatte, das Bein noch eingehakt. Gleichwohl, der 3-Count ging durch. Und ich habe sehr aufs Publikum geachtet, Marvin, die waren gehypt nach dem Three Count. Und zwar fast alle, was ich da so gesehen habe.
Das war auch, also das sehe ich genauso, war auch so. Aber das Publikum ist einfach auch, das sind manipulative, also lassen sich einfach manipulieren. Und das muss man ihm lassen. Die Fans haben sich gefreut, aber es war ein absolutes Desaster. Es war wirklich ein absolutes Desaster. Allein auch, wie ich von den Wrestling-Regeln bleibe, auch wenn wir in diesem eigenen Universum bleiben, man hätte auch beispielsweise nach dem Finish, nach dem Sieg von Yokozuna, hätte man einen Referee rausschicken können, der nochmal sagt, nee, da ist was schiefgelaufen, auch hier Neustart oder DQ oder was auch immer. Nein, das gab's nicht. Titelwechsel und dann Hulk Hogan wirklich, also hier hat man wirklich auch den Schauspieler gesehen, der so ganz großartige Filme schon gemacht hat. Und hier hat man den Schauspieler gesehen, wie er ahnungslos nur Bret Hart helfend und sich kümmernd gesehen hat und dann, als er sein Mr. Fuji dann die Herausforderung ausgesprochen hatte, wie, ich? Ich soll jetzt in den Ring. Wie bin ich denn bereit? Und Bret Hart wirklich so nach dem Motto, verpiss dich, geh mir aus den Augen. Warum mache ich diese Scheiße eigentlich mit? Warum lasse ich mich begraben? Gut, Bret Hart, muss man sagen, hat in dem Match zuvor wirklich dann auch noch sowohl sein Gegner, aber als auch sich gut darstellen können. Und du hast recht, das war für diese Situation ein wirklich solides Match. Also Yokozuna, obwohl er wirklich durch seine Masse einfach nicht in der Lage ist, ein gutes Match auf die Beine zu stellen, war einfach ein gutes Monster und konnte auch dann seine Moves gut verkaufen und war auch für ihn dann doch recht beweglich. Das hat er leider auch später massiv abgenommen. Aber nee, das Match war okay. Bret Hart hat dann wieder mit dem Fuck-Finish verloren. Und man hätte hier so viele gute Möglichkeiten gehabt. Einfach Bret Hart hätte man weiter noch als World Champion etablieren können. Wie gut hat man das im Match aufgebaut, dass er dann den Sharpshooter ansetzen konnte? Allgemein auch dann hat man das ja aufgebaut, dass Yokozuna das Gleichgewicht verliert und fällt. Ähnlich wie auch dann im Rumble, dann gegen den Macho Man. Hat man das wunderbar aufgebaut. Hier hätte man Bret Hart wirklich noch höher an die Spitze katapultieren können. Aber auch andersherum wäre ich sogar halbwegs zufrieden gewesen, weil man hier wirklich ein wahres Heel-Monster aufgebaut hätte, der dann vielleicht ein paar Monate den Gürtel hält und dann gegen einen aufkommenden Star hätte verlieren können. Also da hatte man so viele Möglichkeiten, aber nein, man lässt beide Möglichkeiten außer Acht und gibt einfach einer Ego, einem Egoman, den Titel, der sich wieder feiern lassen wollte. Boah, Gott. Also ich war froh. Also ich hatte ja auch dann, hatte ich ja auch mal erzählt, dann den ersten, also nachdem 95 dann Nitro gestartet ist, habe ich ja den ersten Pay-Per-View dann geschaut, dann von WCW nach Nitro, nach dem Start von Nitro, Halloween Havoc. Genau, und das war schon schlimm. Und da war auch Hulk Hogan im Main Event. Aber das ist nochmal ein deutlich Ticken schlechter als dieser Pay-Per-View von WCW.
Also ich muss kurz mal, ich will jetzt keine Lanze für Hulk Hogan brechen, aber das von einem anderen Blickwinkel versuchen nochmal zu beleuchten. Sicher mag Hulk Hogans Ego hier eine Rolle gespielt haben. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber sprechen. Andererseits wird auch Vince McMahon genau gewusst haben, warum er das so macht.
Natürlich,
Ich,
ja. Ich sage ja
ne?
nicht, dass Hulk Hogan das alles selbst so inszeniert hat, aber also Vince ist genauso verrückt, weil er da Stereotyp und Prototyp eines perfekten Helden da kreiert hat.
Genau, das meine ich. Also
Natürlich, das ist auf jeden Fall auch bookingtechnisch von ihm ein absolutes Desaster und Hulk Hogan da mehr oder weniger die Spielfigur. Das soll natürlich auch Geld abgreifen, ist ja logisch.
aber wir sind eben nicht mehr im Jahr 1987 damals, sondern 93 und da bröckelte es eben schon mehr als deutlich
Deswegen ist das auch
und
nicht mehr aufgegangen und deswegen
ne.
ist auch Hogan dann hat die Liga verlassen, weil die.
Wir reden dann ja auch noch, denke ich, beim nächsten Mal über einen interessanten King of the Ring Pay-Per-View, wo die Quintessenz bleibt, achtet auf alle möglichen Leuten, die eine Kamera in der Hand haben. Großartig. Also wenn wir über Trash reden, da kommt man nicht drum rum. Und das andere, was ich noch kurz sagen muss, Hulk Hogan, ich habe letztens mal die, was war es, Bash at the Beach 1996 angeguckt, wo die New World Order ja gegründet wurde. Hammer-Promo von Hogan. Meine Fresse. Ich war begeistert, als da die New World Order gegründet
In den
wurde.
Anfangszeiten war er grandios von der
Ja.
New World Order,
Ah,
ja.
richtig. Also insofern, Hogan konnte schon was am Mike. Das will ich da gar
Ja,
nicht
er kann, er,
abstreiten, ne?
genau, also ob es jetzt ganz objektiv gesehen, er konnte zumindest Massen in irgendeiner Hinsicht bewegen.
Genau.
Und das
Das.
ist, ob das dann gut wirklich war, da hat es gepasst, einfach weil es eine Revolution war, das hat sich selbst dann auch getragen. Hogan war dann auch wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und es war halt einfach wirklich was Besonderes, weil der größte Star der 80er und dann bröckelnde Star der 90er eben heel geturnt ist. Und dann, das war einfach eine Sensation. Und das war natürlich dann auch kluger Schachzug. Aber wenn man sich natürlich dann auch wieder hinter den Kulissen ein bisschen umschaut, das hat sehr lange gebraucht, bis Hulk Hogan das verstanden hat, dass das Sinn macht. Und warum er das gemacht hat, das waren eben nicht, um Stars overzubringen oder andere auch aus seiner Gruppierung nicht, sondern wirklich dann, um wieder irgendwie im Rampenlicht zu stehen.
Er hielt ja den Titel auch ein paar Tage länger dieses Mal dann bei der WCW, als er ihn
Ein
dann
paar Tage.
gekriegt hat. Ich glaube 450 Tage, ich muss mal genauer nachgucken, also richtig, richtig lange. Und ich habe mir dann ganz bewusst, weil ich da mal, ich habe WCW ja nie so intensiv verfolgt, ich habe da mal ganz bewusst Bash at the Beach 96, dann kam, glaube ich, Hog Wild, die WCW-Show danach, und dann war das, glaube ich, Fall Brawl, habe ich mir die drei Pay-Per-Views angeguckt, und insbesondere mal die Main Events. Wrestlerisch war das auch keine Offenbarung. Also es lebte dann
Nee,
auch sehr viel von der Inszenierung.
genau, die Inszenierung und die Fäden waren unterhaltsam und aber größtenteils auch später dann schlecht. Aber das war eben das Besondere an der WCW, dass sie vorher grandioses Wrestling hatten. Also die hatten eine epische Light Division, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Chris Benoit, ach, ganz viele, auch einige asiatische Wrestler, die großartige Leistung gezeigt haben. Und genau, das war halt eben dieser Unterschied auch. Und genau, aber da, vielleicht kommen wir auch mal dazu, mal über WCW zu sprechen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch anschauen, intensiv. Aber bleiben wir jetzt erstmal hier im Jahre
Ja.
93 bei dieser wunderbaren Trash-Show.
Ja, das Gute ist, wir sind damit auch schon fertig jetzt
Genau.
mit dieser Trash-Show. Also wir haben es ja immer wieder, ich glaube, es kam auch rüber, deutlich gemacht, diese Show war wrestlerisch wirklich durchwachsen. Das ist stellenweise richtig schlecht. Das kann man auch, muss man auch mal so sagen. Booking-technisch haben wir auch versucht aufzuzeigen, was da wenig bis gar keinen Sinn machte. Und selbst wenn man sagt, man ist ein kleiner Trash-Liebhaber und findet diese booking-technischen Ungereimtheiten lustig oder dass Giant Gonzalez den Undertaker mit einem Chloroformtuch betäubt, das kann man ja alles auch so sehen, aber man muss sich eben durch teilweise recht lange und schwache Matches kämpfen, um dann zu diesen Trash-Perlen vorzudringen. Und das ist stellenweise wirklich langweilig.
Und ermüdend auch, ja.
Genau, versucht es. Wir wollen euch das auch gar nicht madig reden, wer
Und
auf
es
diese
ist,
Matches.
genau, und wir machen das ja auch freiwillig. Gerade ich möchte das ja auch die Geschichte aufarbeiten. Und das hat auch dann natürlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor, so oder so, auch wenn es dann manchmal langatmig ist. Also es lohnt sich trotzdem.
Genau,
Einfach mal
irgendwas.
eben, und gerade die Show ist tatsächlich auch mehr oder weniger in die Geschichte, hast du ja anfangs auch schon gesagt, eingezogen, weil es wirklich auch von verschiedensten Seiten als die wirklich eine miserable gebuckte Show war und da auch als so solches bezeichnet wurde. Und Worst Show Ever wird da häufig, also wird häufig so tituliert. Genau.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Damit sind wir auch am Ende, würde ich sagen. Mal gucken. Das nächste, was wir vorhaben, wird King of the Ring sein. Müssen wir mal schauen. Den Main Event habe ich mir. Der Main Event ist falsch. Das Titelmatch habe ich mir schon angeguckt. Aber ich will dazu jetzt gar nichts groß was
Genau, ich
sagen.
bin da noch nicht. Ich werde mir das auch dann mal die Wochen jetzt anschauen.
Genau. Und dann werden wir uns wieder hören. Ganz sicherlich wird dieses Mal nicht so viel Zeit zwischen dem Schauen der Show und der Aufnahme des Podcasts liegen, weil diesmal lagen da bestimmt, na, 8 Wochen locker dazwischen, kann man schon sagen. Ich glaube, im März haben wir die Show geguckt, also ich zumindest.
Genau, ja.
Und jetzt nehmen wir die Show auf, nehmen wir den Podcast auf. Deswegen musste ich mich da stellenweise auf Marvin ein bisschen noch mehr verlassen, was die Details bei den Matches angeht. Das wird das nächste Mal auch wieder ein bisschen ausführlicher. Wir wollen ja auch etwas zu den Matches sagen, wie sie aufgebaut sind und wo da die
Aber
Botches und Spots waren.
das haben wir auch so oft dann gut
Genau.
eigentlich gemacht.
Wir versuchen es das nächste Mal wieder so zu machen, dass wir die Matches auch zu ihrem Recht kommen lassen. Hier war allerdings in der Tat das meiste an Gesprächsstoff bei den Finishes und den Booking-Katastrophen, sodass wir, also, wir haben es ja gesagt, die Matches waren stellenweise einfach nicht gut. So. Damit würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hören uns die nächsten Tage wieder. Raw Review wird kommen. Wann und wie ist noch offen. Wir versuchen auch eine Preview zu Extreme Rules noch einzuspielen. Also werdet ihr nicht auf dem Trockenen sitzen. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Marvin, noch abschließende Worte von dir.
Nein, Grüße an die Flashback-Fans. Da haben ja auch tatsächlich einige auch nach einigen Wochen noch nachgefragt, ob da noch was kommt. Das freut uns natürlich sehr. Und dieses Format ist, glaube ich, auch wirklich zeitlos und unterhaltsam. Deswegen Grüße an die Fans, die sich das anhören. Und genau, tschüss von meiner Seite.
Genau, beim nächsten Mal namentlich auch erwähnt. Ich weiß, dass da zwei, drei Leute immer
Ja, der
nachgefragt haben.
Hitman hatte, glaube ich, nachgefragt. Sonst, also der ist mir jetzt auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Sonst. Ich glaube, Crestfallen auch, oder?
Ja, da waren noch zwei, drei andere. Wir
Genau.
gucken das nach, wir bereiten das auf.
Aber liebe
Und
Grüße auch vor allem an die beiden dann.
genau, und wenn ihr mögt und sagt, ja, hier, ich war auch einer von denen, schreibt's in die Kommentare.
Genau. Oder auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube, überall.
Und dann werden wir euch dann das nächste Mal namentlich erwähnen. Auf jeden Fall, wir kommen wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.